Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen beim Focus Europa Magazin, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Letzte Woche haben wir schon bereits über den Ausbau des Erasmus-Programms berichtet. Nun hat sich der Ausschuss für Kultur und Bildung auf eine 40-prozentige Steigerung geeinigt. Davon werden verschiedene Gruppen von Jugendlichen nun neu profitieren können. Mein Kollege Mathieu sprach mit Andreas Klünter über die Einzelheiten. Während bei Erasmus ausgeweitet werden soll, soll bei der Landwirtschaft gekürzt werden, aber anscheinend nicht so für die kleineren und die mittleren Betriebe. Mein Kollege Fabian sprach mit Winfried Schröder vom baden-württembergischen Landwirtschaftsministerium. Doch zunächst die Focus Europa Nachrichten am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung ist Jan.
Griechische Regierung übersteht mit Misstrauensantrag. In der Nacht zum Montag lehnten die Parlamentarierinnen mehrheitlich den von der linken Opposition eingebrachten Misstrauensantrag ab. Eine Abweichlerin aus den Reihen der mitregierenden sozialistischen PASOK wurde aus ihrer Partei ausgeschlossen. Das Linksbündnis Syriza hatte der Regierung vorgeworfen, mit ihrer katastrophalen Sparpolitik die griechische Gesellschaft zu zersetzen. Rund 3000 Menschen demonstrierten vor dem Parlament in Athen gegen die Regierung. Sie skandierten "Haut ab" und "Runter mit der Junta". Die Opposition kann einen weiteren Misstrauensantrag frühestens in 6 Monaten stellen.
Türkische Sittenpolizei führt Razzien bei Studierenden durch. Vergangenen Freitag kam es zu mehreren Razzien in Studentenwohnungen, Studentenheimen und Privatwohnungen. Dabei forschte die Polizei nach unverheirateten Paaren, erfragte Lebensgewohnheiten und verhängte Ordnungsstrafen. Vorangegangen war eine Bemerkung von Regierungschef Erdogan, dass es immer noch Studentenwohnheime gäbe, in denen Frauen und Männer unter einem Dach lebten. Seine Partei, die konservativ-islamische AKP, könne das nicht länger dulden. Innenminister Muammer Güler konstruierte gar einen Zusammenhang zwischen angeblich unsittlicher Lebensweise und Terrorismus.
In Häusern, in denen keine Trennung nach Geschlechtern bestand und die als normale Häuser oder Vereinshäuser bezeichnet wurden, wurden bei vielen Operationen Jugendliche gefunden, denen Ausbildung in der Anwendung von Gewalt erteilt wurde. Ja, sogar Ausbildung zur Herstellung von Waffen und Bomben. Das waren für Studenten gemietete Wohnungen. Das waren Häuser, in denen Prostituierte versteckt wurden und Prostitution weit verbreitet war. Um die Jugendlichen zu schützen, hat der Staat auch bezüglich der Orte, an denen sie sich aufhalten, sicherlich eine Verpflichtung. Wenn es da eine Gesetzeslücke gibt, werden die Gesetze unbedingt korrigiert werden.
Eine Rechtsgrundlage haben die Razzien nämlich bislang nicht. Angeblicher Grund für die jetzt verhängten Geldstrafen ist Ruhestörung. In mehreren Städten in der Türkei protestierten am Wochenende tausende Studierende gegen die staatlichen Eingriffe in die Privatsphäre. Auch der EU-Erweiterungskommissar Stefan Füller protestierte gegen Polizeimaßnahmen. Erst kürzlich hatte die EU die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei wieder aufgenommen, die sie wegen der überbordenden Polizeigewalt im Zuge der Gezi-Proteste ausgesetzt hatte.
Die syrische Opposition will an geplanter Friedenskonferenz teilnehmen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters veröffentlichte die Nationale Koalition am Montagmorgen eine Erklärung, dass sie an Gesprächen teilnehmen wolle. Bedingung sei die Freilassung politischer Gefangene sowie eine Garantie, dass Hilfsorganisationen Zutritt zu belagerten Gebieten erhalten. Wichtig sei außerdem, dass die Friedenskonferenz in einem politischen Wandel münde. Bislang hatten die Rebellen nur unter der Bedingung eines Rücktritts von Staatschef Assad verhandeln wollen. Von dieser Forderung rückte die Nationale Koalition jetzt ab.
Immer mehr syrische Flüchtlinge müssen ihre Organe verkaufen. Wie der Spiegel unter Berufung auf einen Anwerber eines libanesischen Organhändlerrings berichtet, sei die Armut unter den Flüchtlingen so groß, dass es einen regelrechten Andrang von Verkaufswilligen gebe. Rund 7.000 Dollar würden im Libanon für eine Niere gezahlt. EmpfängerInnen der illegal transplantierten Organe seien vor allem Kunden aus den Golfstaaten, aus den USA und Europa. Im Libanon leben zurzeit rund 1 Million syrischer Kriegsflüchtlinge.
Reporter ohne Grenzen kritisiert Menschenrechtsdialog zwischen EU und Usbekistan. Angesichts der Reformunwilligkeit der usbekischen Regierung müsse sich die EU deutlich nachdrücklicher für die Menschenrechte in Usbekistan einsetzen, um nicht ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren. Am Freitag hatten sich EU-Diplomaten in Samarkand mit einer usbekischen Delegation getroffen. Die Menschenrechtslage in Usbekistan ist katastrophal. Opposition und Presse werden unterdrückt, mehrere Journalistinnen sitzen in Haft. Nach UN-Angaben wird systematisch gefoltert. Das Rote Kreuz stellte wegen der Kooperationsunwilligkeit der Behörden Gefangenenbesuche 2013 ein. Usbekistan gilt jedoch als wichtiger militärischer Partner des Westens. Durch Usbekistan verläuft die Nordversorgungsroute der NATO im Afghanistan-Krieg. Auch die Bundeswehr unterhält dort einen Luftwaffenstützpunkt.
Heute beginnt die UNO-Klimakonferenz in Warschau. Dazu werden VertreterInnen von 190 Staaten erwartet. Die Konferenz soll einen globalen Vertrag vorbereiten, der laut Zeitplan 2015 in Paris verabschiedet werden und 2020 in Kraft treten soll. Eine Einigung scheint jedoch unwahrscheinlich. Zu weit gehen die Interessen auseinander. Die Industriestaaten zieren sich, das Geld zur Verfügung zu stellen, mit dem ärmere Länder auf saubere Energiequellen umsteigen sollen. Gestritten wird auch um Entschädigungen für die Schäden des Klimawandels infolge von ansteigendem Meeresspiegel und Dürren. Dazu kommt, dass der Klimakonferenz-Gastgeber Polen bereits angekündigt hat, sich gegen höhere Ziele bei der Reduzierung von Kohlendioxidemissionen einzusetzen.
Flüchtlingsunterkunft in Calais ruft zur Unterstützung auf. In dem besetzten Haus in Calais leben zurzeit rund 30 Frauen, Flüchtlinge, die den Weg nach England suchen. Am 19. November soll das Urteil über das Haus fallen. Zu erwarten ist, dass eine Räumung des Hauses bevorsteht. Calais versucht seit Jahren, es Flüchtlingen so unbequem wie möglich zu machen. Offizielle Anlaufstellen werden geschlossen, informelle Flüchtlingscamps regelmäßig schikaniert und geräumt. Selbst die Zeit spricht von einer beispiellosen Vertreibungskampagne.
Ihr hört noch immer oder jetzt erst recht das Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Unter dem Namen Erasmus Plus sollen im EU-Budget für die Periode 2014 bis 2020 7 verschiedene Austauschprogramme der EU zusammengeführt werden. Der Name Erasmus bezieht sich auf den berühmten internationalen Studierenden-Austauschprogramm und das Plus auf alle anderen Austauschprogramme, die es schon gibt, aber bei weitem nicht so bekannt sind. Der Kulturausschuss des Europäischen Parlaments hat letzte Woche eine 40-prozentige Erhöhung der Ausgaben für Erasmus Plus zugestimmt, wodurch die Ausgaben für die Periode 2014 bis 2020 14 Milliarden Euro betragen würden. Radio Dreieckland sprach mit Andreas Klünter darüber, was die Zusammenführung der verschiedenen EU-Programme eigentlich bedeutet. Er macht Öffentlichkeitsarbeit bei der deutschen Agentur Jugend für Europa. Diese Agentur betreut das Programm Jugend in Aktion in Deutschland, das unter anderem den Europäischen Freiwilligendienst finanziert und künftig im Erasmus-Plus-Programm integriert werden soll.
Die verschiedenen Programme für Jugendaustausch werden jetzt im Programm Erasmus-Plus zusammengeführt. Was ändert das konkret an die jetzige Situation?
Für den Jugendbereich wird sich gar nicht so viel ändern. Also es werden fast alle Formate, die es jetzt gibt im alten Programm Jugend in Aktion, werden fortgeführt. Also das heißt, auch zukünftig wird es Möglichkeiten geben, internationale Jugendbegegnungen über das Programm zu machen. Es wird die Möglichkeit geben, europäischen Freiwilligendienst zu machen. Fachkräfte können ebenfalls Trainings, Seminare und so weiter durchführen. Was sich letztendlich natürlich ändern wird, ist, dass das Ganze nicht mehr unter dem Namen Jugend in Aktion laufen wird, sondern dass das Jugendprogramm, das alte, integriert worden ist, jetzt in ein großes Bildungs- und Jugendprogramm der EU, das da heißt Erasmus Plus. Und da ist jetzt halt Jugend in Aktion mit drin. Sowie ist auch das Programm des lebenslangen Lernens jetzt mit drin.
Konkret für die Jugendlichen, die zum Beispiel an einem Programm des Jugend in Aktion teilgenommen haben und die später an dem Äquivalenten teilnehmen werden, wird es da konkret irgendwas ändern oder gar nicht?
Ein bisschen was wird das schon ändern. Also beispielsweise nimmt man an einem europäischen Freiwilligendienst teil oder will man daran teilnehmen, dann ändert sich de facto nichts. Also diese Möglichkeit besteht weiterhin. Und wirklich mit kaum, also ich wüsste jetzt momentan keine Änderung, die es da wirklich gibt. Was sich allerdings ändern wird, ist beispielsweise gab es die Möglichkeit, dass im alten Programm nationale Jugendinitiativen gefördert werden konnten. Also das heißt, Jugendliche haben sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen und konnten vor Ort dann Projekte durchführen, die von der EU gefördert wurden. Diese Möglichkeit wird es im neuen Programm nicht mehr geben. Also es gibt eine explizite Änderung im neuen Programm. Und zwar fördert im Grunde die EU nur noch wirkliche europäische Projekte. Also das heißt Projekte, die mindestens einen europäischen Partner haben. Also rein nationale Maßnahmen können über das neue Programm deshalb nicht mehr gefördert werden. Das ist die eine Änderung, die es gibt. Es gibt noch eine zweite, also was heißt natürlich, es gibt noch ein paar weitere Änderungen. Die zweite, das betrifft so ein bisschen, das neue Programm geht sehr stark dahin und sagt, wir wollen mehr Sichtbarkeit haben, wir wollen mehr Wirkung erzielen, wir möchten vor allen Dingen die Teilnehmer, Teilnehmerinnen des Programms wirklich dahin bringen, dass sie mit ihrem Programm sozusagen weitere Kompetenzen entwickeln, die sie auch für ihren späteren beruflichen Lebenslauf nutzen können. Das ist ein explizit großes Ziel vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise. Gab es natürlich im alten Programm auch schon. Auch da waren Jugendprogramme, haben diese Wirkung erzielt. Da wird jetzt noch mal ein bisschen mehr der Fokus drauf gelegt.
Jugend in Aktion ist nicht so berühmt. Was enthält das konkret für Programme?
Ja, also man muss dazu sagen, Erasmus Plus wird drei große Aktionsbereiche haben und die sind wirklich gleich. Für alle Programme, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind es diese drei Säulen, die es da gibt. Und zwar nennen die sich Lernmobilität von Individuen, ist das erste. Zweite sogenannte Key Action heißt dann Zusammenarbeit zur Förderung von Innovation. Und dritte heißt Unterstützung politischer Reformen. Und innerhalb dieser drei sogenannten Key Actions wird es im Grunde die Förderformate für die internationale Jugendarbeit geben, die es bislang halt auch gibt. Also das heißt Jugendbegegnung, europäischer Freiwilligendienst, Trainings für der internationalen Jugendarbeit, die verbergen sich in diesen drei Key Actions.
Die Ausgaben von diesem Erasmus Plus Programm sollen um 40% erhöht werden, ja, wenn das Europäische Parlament auch den Vorschlag des Kulturausschusses zustimmt. Wie erklären Sie sich eine derartige Erhöhung der Ausgaben für internationale Jugendaustausche, während die meisten anderen Haushaltsposten Kürzungen in Kauf nehmen müssen?
Ja, man muss da so ein bisschen reinblicken. Also 40% mehr Mittel, das bezieht sich auf das Gesamtprogramm. Also das Gesamtprogramm, das Gesamtvolumen für Erasmus Plus soll 14,8 Milliarden Euro betragen für die 7 Jahre. Für den Bereich Jugend entfallen darauf 10%. Also da wäre das Gesamtbudget voraussichtlich 1,4 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung gegenüber dem letzten Programm. Da waren es nämlich knapp 900 Millionen Euro. Also das ist natürlich auch wirklich eine schöne Steigerung. Die erklärt sich im Grunde daraus, dass in der EU und in der Kommission wirklich stark der Gedanke vertreten wird, wir müssen hier mehr in Bildung und Jugend investieren, um überhaupt die EU zukunftsfähig zu halten. Also diese große Bedrohung auch für die Kommission, Stichwort Jugendarbeitslosigkeit, will man dahingehend auffangen und bekämpfen. Deswegen gibt es in diesem Bereich wirklich diese große Mittelsteigerung.
Sind diese Programme denn eine Investition gegen Jugendarbeitslosigkeit oder eher eine Methode, um sozialen Frieden zu kaufen, indem Jugendliche mit Auslandssemestern und Freiwilligendienste die Zeit verlängern, in der sie nicht arbeitslos sind?
Also der Plan ist natürlich Ersteres und deswegen will man ja mit diesem großen Programm auch wirklich die verschiedenen Bildungsprogramme und Jugendprogramme zusammenlegen, um das irgendwie einheitlicher hinzubekommen und wirklich schlagkräftiger hinzubekommen, dass es halt nicht nur darum geht, Jugendliche macht jetzt hier ein Jahr oder junge Menschen macht ein Jahr Freiwilligendienst, dann haben wir euch irgendwie von der Straße, sondern dass hier wirklich langfristig und strategisch Bildungsreformen in die Wege geleitet werden. Daher ist natürlich so etwas wie ein europäischer Freiwilligendienst, der dient natürlich viel dazu, individuelle Kompetenzen zu entwickeln. Und es ist jetzt nicht ein großes strategisches, langfristiges Projekt, aber daneben gibt es in diesem Programm noch verschiedene Maßnahmen, die wirklich darauf abzielen, langfristige strategische Maßnahmen zu entwickeln, die letztendlich diese Früchte tragen, damit der europäische Bildungsprozess reformiert wird. Man muss gucken, wie das klappt. Das ist jetzt die große spannende Frage für die nächsten 7 Jahre.
Soweit Andreas Klünter von der Agentur Jugend für Europa über das neue Erasmus-Programm Plus im Gespräch mit meinem Kollegen Mathieu von Radio Dreieckland. Das Programm kann erst in Kraft treten, wenn das Plenum des Europaparlaments Ende November der 40-prozentigen Erhöhung durch den Kulturausschuss zugestimmt hat. Die erste Antragsfrist wird wahrscheinlich im März 2014 sein. Informationen zum neuen Programm sollten im Januar 2014 im Internet stehen.
Les gaufres sont nos amis, faut pas les mots du cul. Les mêmes plus c'est pas bien et ni au goût, ah ça vaut rien, ouais. Les gaufres sont des animaux, mais sans bras et sans os. Personne s'en occupe comme les cabots, pas même Brigitte Bardot. Je sais pas si c'est des mammifères, c'est la théorie de mon grand-père. Je sais pas si c'est des vertébrés, ah je me pose la même question pour le pâté. Je sais tout ce que je sais, c'est qu'il faut les sauver, comme les bébés phoques. Comme les bébés phoques, comme les bébés phoques. Comme les bébés phoques, et l'état trempé.
Das waren Les Patates Carnivores und wir kommen nun zur Landwirtschaft. Die Agrarsubventionen der Europäischen Union für Landwirte in Deutschland belaufen sich für den Zeitraum zwischen 2014 und 2020 auf 6,2 Milliarden jährlich. Der Verhandlungskompromiss der europäischen Institutionen gab den Mitgliedstaaten einen größeren Spielraum bei der Verteilung der Gelder. Allerdings müssen deutsche Landwirte unterm Strich mit knapp 10% weniger Geld auskommen. Deshalb verhandelten schon seit August die Ministerien für Landwirtschaft der Bundesländer über die Verteilung. Anfang letzter Woche wurde das Ergebnis verkündet. Im Ergebnis werden nun kleinere und mittlere Landwirtschaftsbetriebe stärker gefördert als Großbetriebe. Mein Kollege Fabian sprach mit Winfried Schröder vom Landwirtschaftsministerium in Baden-Württemberg.
Vielleicht können Sie zu Beginn erstmal das Szenario beschreiben, was denn für Konditionen jetzt für das für den Haushaltsperiode 2014-2020 von den europäischen Institutionen vorgegeben wurden? Also wie war die Ausgangssituation für diese Verhandlungen über die deutschen Agrarsubventionen?
Wir hatten in diesem Jahr oder mit Beginn dieser Förderperiode zum ersten Mal die Situation, dass den Mitgliedstaaten ein deutlich größerer Spielraum eingeräumt wurde oder eingeräumt wird, die Mittel innerhalb ihrer landwirtschaftlichen Strukturen zu verteilen. Bisher, weil die Agrarpolitik in der Europäischen Union vergemeinschaftet ist, waren die Vorgaben sehr zentral aus Brüssel dazu. Dieses Jahr, wie gesagt, für die kommende Förderperiode zum ersten Mal ein deutlich größeres Entscheidungsmitspracherecht, wie die Länder dann die Mittel einsetzen können innerhalb ihrer Region. Und das war die Ausgangssituation für die Agrarministerkonferenz, in der es genau darum ging, wie jetzt Deutschland die ihm zugewiesenen Milliarden verteilen wird.
Jetzt war ja die Maximalforderung eigentlich, oder was heißt Maximalforderung, eine der Forderungen unter anderem auch der Grünen Partei beziehungsweise den Abgeordneten im Europaparlament, unter anderem Martin Häusling, da ging es ja Forderungen von bis zu 25% der ersten Säule eigentlich in die zweite Säule zu packen und dort eben zum einen großen Betriebe, was eine Forderung, große Betriebe ab einer bestimmten Hektaranzahl auszunehmen von der Förderung dann, also dass über 52 Hektar, glaube ich, nicht mehr gefördert wird. Und jetzt auch aus diesen 25% Direkthilfen in die zweite Säule sind 4,5% geworden. Wie sehen Sie das jetzt, die an den Verhandlungen teilgenommen haben? Ist das ein Erfolg oder doch eher ein kleiner Kompromiss und eigentlich nicht so wirklich das, was man wollte?
Es sind zwei unterschiedliche Bereiche, die man auseinanderhalten muss. Zum einen ging es darum, der Europäischen Union besonders große Betriebe, die aufgrund ihrer großen Betriebsstrukturen Effizienzgewinne haben, die nicht mehr in gleicher Weise mit Subventionen zu versorgen, wie kleine Familienbetriebe, bäuerliche Strukturen, die einfach die Effizienzgewinne auf ihren Flächen so nicht realisieren können. Da ging es also darum, großen Betriebe sozusagen die Zuwendung aus Brüssel nur noch bis zu einer bestimmten Höhe zu gewähren und gleichzeitig kleinere Betriebe durch zusätzliche Zuschläge zu stärken. Da wurde den Mitgliedstaaten freigestellt, bis zu 30% der Direktzahlungsmittel für die Stärkung der ersten Hektare der kleinen Betriebe einzusetzen. Da sind wir einen wichtigen Schritt vorangekommen, dass wir hier es wirklich geschafft haben, einen deutlich höheren Beitrag für die ersten Hektare herauszuhandeln. Für Baden-Württemberg kann man sagen, dass alle Betriebe bis zur Durchschnittsgröße, 33 Hektar sind das in Baden-Württemberg, mit einem Zuschlag in Höhe von etwa 1.600 Euro pro Jahr in Zukunft rechnen können. Das andere Thema ist eine Stärkung der Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft, die gezielt die Umweltverträglichkeit, die Klimafreundlichkeit von landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen stärken sollen. Da ging es nicht um 25%, sondern für diesen Bereich sollten die Mitgliedstaaten bis zu 15% umschichten können. Hier war der Kompromiss bei der Agrarministerkonferenz 4,9% Umschichtung. Und das ist ein Erfolg, auch wenn es nicht die 15% geworden sind, die großen Flächenländer in den alten Teil der Bundesrepublik gefordert haben, sondern nur 4,9%. Aber von Seiten der ostdeutschen Länder und auch von Seiten einiger CDU-regierter Länder war von Anfang an gar keine Bereitschaft da, nur einen einzigen Prozent umzuschichten. Und das war auch einer der Hauptknackpunkte bei den Verhandlungen am Montag bei der Agrarministerkonferenz. Da wurde sehr viele Stunden drum gerungen und verhandelt, und die 4,5%, die wir sozusagen am Ende gewinnen konnten für diese Umschichtung von Mitteln in die zweite Säule, mit denen jetzt verstärkt umweltfreundliche Maßnahmen zum Artenerhalt auf den landwirtschaftlichen, in den landwirtschaftlichen Betrieben auf den Flächen umgesetzt werden können, dass wir da einen wichtigen Einstieg geschafft haben und quasi ein Drittel von dem, was die EU zusätzlich für möglich hielt, jetzt in Deutschland auch realisieren können.
Jetzt dieses Konzept der Landesagrarminister schließt aber auch mit ein, dass der Bund noch einen, also diese Verminderung der Zahlungen ein Stück weit, glaube ich, nur ausgleichen soll. Der Bundesinnenminister hat davon, der im Moment kommissarisch auch das Landwirtschaftsbereich übernimmt sozusagen, hat sich da nicht sehr erfreut darüber gezeigt. Wie sehen Sie da die Aussichten, dass diese Forderungen der Agrarministerkonferenz auch erfüllt werden?
Der Bund beteiligt sich ja an der Agrarpolitik, an der Förderpolitik im Bereich Landwirtschaft durch die Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz. Das ist quasi ein wichtiges zusätzliches Förderinstrument neben den europäischen Geldern, mit dem die Länder gerade im Bereich Umwelt, Artenschutz, Klimaschutz auf den landwirtschaftlichen Flächen Einbußen der Landwirte ausgleichen können. Und man ist auf Seiten der Länder nach wie vor zusätzlich, jetzt ist ja ein wichtiger Punkt in den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU, dass man diese zusätzlichen Mittel im Förderprogramm der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz bekommen möchte. Inwieweit sich der Bundesfinanzminister an der Stelle da bewegen wird, zumal es ja auch eine klar formulierte Forderung von Ministerpräsident Seehofer war, quasi genauso wie die Maut, diese 200 Millionen, hat er gesagt, mehr für den Bereich rauszuholen aus den Koalitionsverhandlungen. Man wird sehen, ob es gelingt.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.